Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Und wir senden heute live vom Eröffnungsabend des Berliner Theatertreffens aus dem Haus der Berliner Festspiele. Herzlich willkommen sagen Susanne Burkhardt
und André Mumort. Ja, heute ging es los mit dem bedeutendsten deutschsprachigen Theaterfestival. Es läuft auch noch die fast vierstündige oder wenigstens weit über dreieinhalbstündige Berlin-Premiere von Nathan der Weise, eine Produktion aus Salzburg in der Regie von Ulrich Rasche. Und Sie hören sie vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, also weil sie wird nämlich hier ins Foyer, wo wir uns aufhalten, übertragen. Mal wahrscheinlich etwas lauter auch, weil es gibt sehr laute Stellen in dieser Inszenierung.
Das stimmt, es ist gerade ein bisschen leiser. Und zum Auftakt gab es natürlich verschiedene Reden, unter anderem Begrüßungsworte von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie betonte die Rolle des Theaters als Möglichkeitsraum, als Ort für offene, für vorurteilsfreie Diskurse.
Es gilt, die Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Denn eine lebendige, funktionierende Demokratie ist der Garant für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit des Theaters. Genauso wie die Demokratie die Freiheit der Kunst, die Freiheit des Theaters braucht, als kritischen Spiegel, als Impulsgeberin, als Ort, wo so viel von dem, was die Gesellschaft umtreibt, beschäftigt, aufwühlt, verhandelt wird.
Soweit also Claudia Roth heute zum Auftakt des Abends. Was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Hier geht es um die 10 bemerkenswerten Theaterstücke der Saison, aber natürlich um noch viel mehr, um Fragen der Kunst, Kritik, Politik und natürlich auch ganz praktische Fragen. Zum Beispiel, wie lange man braucht, um ein kompliziertes Bühnenbild, wie das, was wir heute Abend gesehen haben, aufzubauen. Wir haben viele Gäste und sprechen über viele Themen. Und auf die freuen wir uns schon, wenn sie dann irgendwann rauskommen aus der Vorstellung.
Ja, denn wir müssen noch ein bisschen warten auf die Gäste, wie schon im vergangenen Jahr auch. Läuft die Eröffnung, Inszenierung noch? Wir verpassen die letzten Minuten, die auch besonders eindrucksvoll sein sollen. Das hat man uns im Vorfeld gesagt, das ist ein bisschen schade. Aber wir haben auch schon sehr eindrucksvolle Szenen gesehen an diesem Abend. Valerie Ceplanova spielt den Nathan auf absolut eindrucksvolle Weise. Ganz, ganz, ganz großartig. Wenn wir Glück haben, drücken Sie uns die Daumen, schafft sie es vielleicht auch noch zu uns in die Sendung zu kommen. Aber eindrucksvoll ist auch wie immer bei Ulrich Rasche das Bühnenbild, die Drehbühne, äußerst wuchtig gestaltet mit großartigen Lichteffekten. Und diese Bühne hält die Darsteller dann auch ganz schön auf Trab.
Ja, wir wollten wissen, mit welchem Aufwand so etwas auf die Bühne gebracht wird. Und da haben wir vor der Sendung, Gott sei Dank, weil sonst wäre er jetzt auch noch nicht hier, mit dem Mann verabredet, der verantwortlich ist für all das, was mit Technik zu tun hat beim Theatertreffen. Ohne ihn und sein Team würde hier gar nichts laufen. Das ist der technische Leiter Matthias Schäfer. Als erstes haben wir ihn gefragt, wie lange der Aufbau dieses aufwendigen Bühnenbildes gedauert hat.
Wir haben letzte Woche Montag angefangen, die ersten Vorbereitungen zu machen. Die LKWs haben wir vergangene Woche Donnerstag entladen. Das heißt also, wir sind ungefähr 7 Tage vor der Premiere schon damit beschäftigt gewesen, das Ganze aufzubauen.
Was ist denn so aufwendig daran?
Naja, es ist viel Material, also es sind etliche Tonnen Stahl, die da ins Haus reingekommen sind, und dadurch, dass dieses Stück ja nie dafür gebaut war, zu touren, sondern ja nur in Salzburg einmal aufgebaut wurde, dort ein paar Mal gespielt hat, sind einfach die Vorbereitungen schon bei den Kollegen in Salzburg. Also die haben auch nicht erst vorgestern angefangen, das Ganze verladefertig zu machen, beziehungsweise die mussten wirklich auch einiges umbauen, sondern auch dann die Anpassungen hier, das wieder zusammensetzen, dauert einfach sehr, sehr lange. Also als Beispiel, da sind irgendwie Kabel, die wurden einfach abgeschnitten, weil man hat nie damit gerechnet, dass das Ganze nochmal kommt. Und das musste halt alles erstmal wieder zusammengebaut werden und dann gucken, dass es dann auch funktioniert am Ende.
Was hat sich denn in den vergangenen Jahren verändert? Ist es komplizierter, komplexer geworden? Wird von Regisseurinnen und von Regisseuren mehr verlangt? Oder bleibt es eigentlich konstant, dieser Aufwand?
Ich glaube, da würde ich keinen Trend ausmachen können tatsächlich. Es gibt Inszenierungen, die sind sehr, sehr unaufwendig und sehr, sehr einfach. Diese gehört nun mit Sicherheit nicht dazu. Das ist völlig klar. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise aus dem diesjährigen Programm Lajos, also Schauspiel Hamburg, angucke, das sind ganz klassisch Wände, die rings um die Bühne stehen, und oben drüber ist ein ein Plafond, also ein Geflecht aus Schnüren. Und das war's. Na, also ich glaube, das ist ja auch das Spannende beim Theatertreffen, gerade die Mischung zwischen technisch sehr, sehr aufwendigen und sehr opulenten Produktionen, dann eben so eine Produktion wie Hundekot als Extrembeispiel für Unaufwendigkeit in diesem Jahr, die mit einem Stückchen Stoff und ein paar Stühlen auskommen.
Was war denn die aufwendigste Produktion überhaupt, die Sie erlebt haben?
Also das sind schon die Raschestücke. Also es war vor 2 Jahren das große Heft, was einfach große Maschinen sind. Wenn ich mir jetzt das letzte Jahr anschaue, das Residenztheater, das war sicherlich also herausragend das Vermächtnis im vergangenen Jahr, weil es einfach auch sehr, sehr viele Verwandlungen während der Stückdauer waren. Und auch da hatten wir eine ähnlich lange Einrichtzeit wie jetzt in diesem Jahr. Das ist für uns natürlich dann immer sehr praktisch, wenn wir dann mit der Programmleitung des Theatertreffens uns so vereinbaren können, dass so eine Stücke an den Anfang rutschen, weil das innerhalb des Festivals aufzubauen wäre für uns technisch kaum möglich, beziehungsweise würde einfach ewig lange Pausen generieren.
Gibt es denn dann auch sowas wie persönliche Vorlieben? Betrachten Sie das nur von der technischen Warte aus oder gibt es dann so Bühnenbilder, die Ihnen auch persönlich besonders viel Spaß machen oder wenn Sie sie dann auf der Bühne sehen, dass Sie selber sagen, das ist jetzt aber irgendwie wirklich toll, auch dass wir das aufgebaut haben?
Ja, absolut. Also ich gucke mir vorher ja auch ein paar Stücke an, also nicht alle, sondern nur Stücke, wo es wirklich notwendig hin ist, hinzufahren. In diesem Jahr war das zum Beispiel Nürnberg, das Übergewicht. Klar, wir haben die ganze Technik, mich natürlich inkludiert, haben da Lieblingsstücke. Das, was da auf der Bühne steht, das ist schon ein großes Jungspielzeug und auch unsere Bühnenmeisterinnen hier. Wir haben selten so eine großen Maschinen. Ne? Das ist einfach wirklich toll und sowas dann funktionieren zu sehen. Wir stehen alle gemeinsam mit dem Team aus Salzburg da und freuen uns wie kleine Kinder, wenn das dann alles spielt und alles dreht und man macht dann auch logisch mal eine Probefahrt auf der Drehscheibe. Na klar.
Als technische Laien mal gefragt, gibt es sowas, wo man sagt, das ist besonders schwierig, Sachen mit Wasser oder bestimmte Videoarbeiten oder gibt es da etwas, wo Sie sagen, das ist immer sehr, sehr trickreich und sehr kompliziert?
Naja, das sind gar nicht so sehr die Wasserarbeiten. Letztendlich sind es sehr, sehr wenige Inszenierungen, die wir nicht hier realisieren können. Aber es gibt natürlich Inszenierungen, wie jetzt gerade wieder eben Nürnberg und das Übergewicht, was in der Volksbühne stattfinden muss, was einfach Maschinen braucht, also eine Untermaschinerie braucht, die wir hier im Haus kaum haben. Und in so einem Moment sind wir dann sehr froh, halt auf die Ressourcen anderer Häuser zugreifen zu können. Ein Stück, was mir im Gedächtnis geblieben ist, was wir hier nicht realisieren konnten, war auch ein Ulrich Rasche-Stück. Das kam aus dem Residenztheater. Das waren die Räuber. Da hatte kein Haus in Berlin eine derartige Untermaschinerie, um das hier zeigen zu können. Das ist dann immer sehr schade für uns, klar. Wir versuchen, jedes Stück möglich zu machen und bauen auch unser Haus um, soweit wir es können. Aber klar, jedes Stück soll hierher kommen, was eingeladen wurde.
Sie wollen alles möglich machen, aber es gibt ja manchmal dann auch Pannen. Die Verantwortung ist ja wahnsinnig groß und manchmal klappen bestimmte Sachen ja auch einfach nicht hier im Haus. Ich glaube, letztes Jahr hat auch eine Veranstaltung mit relativ großer Verspätung anfangen müssen, weil einfach technisch irgendwas nicht so funktioniert hat wie an dem Ort, wo es mal ursprünglich aufgeführt wurde oder wie auch immer. Aber was sind denn da so Sachen, die wirklich auch mal schief gehen können oder schief gegangen sind?
Ja, wenn Sie das letzte Jahr erwähnen, das war Inszenierung Münchner Kammerspiele Nora, die da nicht funktioniert hat. Das lag einfach schlicht und innig daran, dass unsere Obermaschinerie, letztendlich ist das ein großer Rechner, der diese Obermaschinerie steuert. Und dieser Rechner hat sich einfach wegen eines defekten Bauteiles, was die ganze Zeit Anfragen an unseren Rechner gestellt hat. Das sind also wie so Bots, die dann einfach immer wieder fragen, wer bin ich, was mache ich? Und irgendwann wusste unser Rechner damit nicht mehr umzugehen und hat dann schlicht und innig seine Arbeit eingestellt. Und wir mussten das Ganze dann halt resetten und so. Aber klar, das sind Momente höchster Aufregung und höchster Not. Und da waren nicht nur 2 Kollegen hinter der Bühne beschäftigt, um das wieder hinzubekommen. Ja, klar, das passiert. Aber wir sind nur Menschen und das, was wir da drin bedienen, sind auch nur Maschinen. Und die haben manchmal eine Macke. Das passiert uns überall, bei jedem Auto, bei jedem Rechner. Das kann uns hier genauso passieren. Wir tun alles dafür, dass es nicht passiert und erst recht nicht während einer Vorstellung. Das ist klar.
Matthias Schäfer, wir wünschen ein pannenfreies Theatertreffen und ganz herzlichen Dank und viel Erfolg.
Vielen Dank auch Ihnen. Und schöne Vorstellungen für Sie.
Matthias Schäfer war das, der technische Leiter hier im Haus der Berliner Festspiele. Wir haben mit ihm über aufwendige Bühnenbauten gesprochen, wie eben zum Beispiel beim Nathan von Ulrich Rasche. Ein gewaltiges Bühnenbild, das auch nur zweimal zum Einsatz kommt, heute und morgen beim Berliner Theatertreffen. Aber er hat ja im Gespräch auch noch das Gegenteil erwähnt eines aufwendigen Bühnenbildes, nämlich die Produktion Die Hundekot-Attacke vom Schauspielhaus Jena. Wie hat er gerade gesagt, die kommen mit ein bisschen Stoff und ein paar Stühlen aus.
Ja, genau. Zu sehen sein wird die Hundekot-Attacke am Ende dieses Theatertreffens. Übrigens eine Produktion, die am stärksten vom Publikum nachgefragt wurde. Eine Reaktion auf den Angriff eines Choreografen auf eine ihm unliebsame Kritikerin. Ein realer Vorgang, wir erinnern uns. Entstanden ist das Ganze in einem kollektiven Prozess, teils über E-Mails. Dafür gibt es in diesem Jahr übrigens für diese kollektive Arbeit den Dreisat Theaterpreis. Regie hat geführt Walter Barth vom niederländischen Kollektiv Wunderbaum. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt und gehen über den Nathan, den wir immer noch im Hintergrund hören. Übrigens haben sich so einige Leute schon rausgeschlichen aus dem Saal, die ja schon vielleicht doch ein bisschen müde waren.
Wir hoffen, wollen schon mal ein bisschen was trinken, um in die Partystimmung zu kommen, die beim Nathan jetzt nicht gerade vorher.
Das stimmt, aber wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Hundekot-Attacke und die klingt so.
23. Juni 2023. Betreff neue Vorstellung nächste Spielzeit. Liebe Leute, ich habe eine mega gute Idee für unser neues Ensemblestück. Ich habe gerade auf Deutschlandradio Kultur eine Sendung über Kunstkritik gehört. Der Beitrag war jetzt nicht so dolle, aber ich musste daraufhin nochmal über den Hundekot-Vorfall von diesem Choreografen auf die Kritikerin nachdenken.
Ja, die Schauspielerin Pina Bergemann erwähnt unseren Sender. Das hören wir auch nicht
aber jeden sehr
Tag.
Gerne hören
das, wir das hören wir sehr gerne. Und sie spricht über das Nachdenken. Daraus entsteht ein Abend, der sich um viel mehr dreht als nur um diesen Vorfall. Darüber haben wir mit Pina Bergemann und der Schauspielerin und Co-Autorin Anna K. Seidel gesprochen. Mit der Hundekot-Attacke sind sie und das Theaterhaus Jena erstmals beim Theatertreffen dabei. Und wir haben sie gefragt, wie das überhaupt losging mit diesem kollektiven Schreiben. Zunächst gab es wohl offenbar erstmal den Wunsch, dass es überregionale Aufmerksamkeit geben sollte für das Haus.
Ja, genau, das war dann der Aufhänger, aber natürlich nicht nur das. Wir dachten, diese Hundekot-Attacke ist einfach eine Steilvorlage, um ganz viele Dinge zu diskutieren. Und ich denke, wir wollten auch ein Stück machen über eine Gruppe oder Gruppen, über Demokratie vielleicht auch, wie man miteinander redet oder Entscheidungen trifft und wie man da auch scheitert dabei. Und dann dachten wir, dass wir das eigentlich anhand dieses Vorfalls, dass der ziemlich polarisiert, auch schon alleine in der Diskussion, ob wir das machen oder nicht, haben wir gemerkt, da ist viel Stoff, da ist viel Energie, auch wirklich unterschiedliche Meinungen, Meinungsverschiedenheiten. Und das war dann eigentlich der Grund, dass wir uns dafür entschieden haben.
Aber ist das denn so, dass im Theaterbereich, das auch wie bei uns Journalistinnen und Journalisten so ganz stark diskutiert wurde, diese Attacke, dieser Angriff auf die Kritikerin in Kulissen wahrgenommen bei euch?
Also ich glaube, Aspekte daran, total. Also ich glaube, genau die Frage nach Kunst und Kritik und wie geht man damit um, also wie gehen wir auch persönlich als Schauspieler damit um, wie wir Kritiken erhalten oder was für Dynamiken sich da lostreten anhand von Kritiken, das ist was, was uns sehr persönlich in unserer Laufbahn immer wieder vorkommt und trifft und was wir viel diskutiert haben auch.
Ich fand ja interessant daran, dass sich eine Kritikerdebatte entsponnen hat aus diesem Übergriff. Das thematisiert ihr ja auch. In einer E-Mail heißt es dann eben, aber darum kann es doch jetzt nicht gehen. Es ist doch jetzt hier ein gewaltvoller Akt. Habt ihr das intern auch diskutiert? Geht es jetzt hier wirklich um Kritik oder geht es jetzt nicht einfach erstmal um einen gewaltsamen Übergriff eines Mannes auf eine Frau?
Ja, das haben wir diskutiert. Ich denke, das kommt auch in den E-Mails und im Stück auch sehr gut vor. Und das war eben auch was, wo wir uns echt nicht einig waren und wo wir hoffen, genau diese Ambivalenzen auch im Stück darstellen zu können. Es geht natürlich um noch viel mehr, um Sichtbarkeit generell. Es geht um Stadt und Provinz. Es geht um eine Gruppe, die verzweifelt versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Es geht darum, dass wir alle in Jena aufhören und wie beendet man das Ganze.
Ja, ich würde vielleicht noch sagen, dass die Arbeit dadurch für mich eigentlich super interessant wurde, weil genau die Frage, wie reproduziert man Gewalt, wie können wir Sachen darstellen auf der Bühne, das ist so hochaktuell für uns als SpielerInnen auch und das war so wertvoll an der Arbeit, dass wir irgendwie mal kurz Stopp, also wirklich irgendwie uns als Gruppe auch herausgefordert haben mit diesen Themen und ins Gespräch kamen. Und das fand ich unfassbar, ja, bereichernd, das eigentlich als Gruppe unsere Haltung zu hinterfragen und daraus diese Texte zu generieren und sich mit auseinanderzusetzen mit uns als Kunstschaffenden zu diesen Themen.
Pina Bergmann, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es auch jetzt die Zeit in Jena zu Ende geht. Das Ensemble zieht weiter. Alle 7 Jahre gibt es eine neue Intendanz am Theaterhaus Jena. Das ist so das Prinzip dieses Theaters. Und dieser Wechsel, dieses Weggehen endet jetzt mit einem riesigen Knall. Also ihr habt erreicht, was ihr wolltet, nämlich überregionale Aufmerksamkeit. Ihr seid zum Theatertreffen eingeladen. Ihr seid das erste Kollektiv, was den Dreiser Theaterpreis bekommt. Und irgendwie wird jetzt Wirklichkeit, was ihr eigentlich in dem Stück diskutiert habt. Ihr habt das Stück jetzt beim Heidelberger Stückemarkt aufgeführt, also außerhalb Jenas, was wahrscheinlich auch nochmal eine andere Rezeption dann mit sich bringt. Wie geht's euch jetzt damit? Wie guckt ihr jetzt auf euer eigenes Stück?
Naja, wir sind irgendwie total perplex und überrascht, dass sich das alles so gut eingelöst hat, was wir uns da überlegt haben, oder vor allem die Figuren. Ich spiele so ein bisschen diese Figur, die immer diese Aufmerksamkeit will. Und als ich das jetzt in Heidelberg zum ersten Mal nach diesen ganzen Einladungen wieder vor Publikum, vor einem anderen Publikum gelesen habe, da dachte ich mir schon, Wahnsinn, dass diese Figur einfach so recht hatte mit ihrem Plan, dass sich das alles so eingelöst hat. Aber ja, es ist einerseits so ein bisschen bitter, genau jetzt zu gehen und aufzuhören, weil wir natürlich auch ganz viele tolle Stücke in den letzten Jahren gemacht haben, die nicht so viel Aufmerksamkeit, keine überregionale Aufmerksamkeit bekommen haben. Und es ist einfach total wichtig, wenn man sich bewirbt oder so, dass die Menschen wissen, was man macht. Und da haben wir lange für gekämpft. Und ich bin total traurig auch, dass manche Stücke einfach jetzt gar nicht mehr gesehen werden können. Und wir würden am liebsten noch ein Jahr weitermachen und diese ganze Aufmerksamkeit mitnehmen. Und andererseits finde ich eigentlich auch, es ist toll zu gehen, wenn es am schönsten ist. Also was wir jetzt da erreicht haben, wir haben ja auch ein Modell entwickelt, ein eigenes, ein Ensemble-Rat-Modell, eine Form von Mitsprache am Theater. Und dass wir damit so viel Erfolg hatten. Also wir haben uns auch diese Produktion explizit, ist so ein Slot bei uns, den wir kollektiv entschieden haben. Wir haben uns kollektiv für das Thema entschieden. Wir haben uns kollektiv für die Regie entschieden. Und dass das dann jetzt auch mit diesem Preis für die geteilte Autorenschaft belohnt wird, ist natürlich auch fantastisch. Ich glaube, es wäre für uns alle unglaublich bitter gewesen, wenn das jetzt an den Regisseur gegangen wäre oder an eine Schauspielerin oder einen Schauspieler. Und so ist es irgendwie eine Anerkennung von all dem, was in Jena auch stattgefunden hat und unserer Arbeitsweise, die wir die letzten 6 Jahre entwickelt haben. Und die eigentlich, jetzt ist es so die Kirsche auf der
Die Kirsche auf der Torte.
Ja, genau.
Pina Bergmann und Annika Seidel, ganz herzlichen Dank. Ihr werdet das Theatertreffen beschließen. Wann sind eure Aufführungen am
17., 18., 19. und 20. Mai. 2 Vorstellungen um 4, total Kinder, familienfreundlich. 1 um 6 am 17.
Aber leider alle ausverkauft.
Ja, aber der Tipp, ab und zu in diesen Webshop zu gucken, der ist wirklich sehr gut. Wir machen das auch ab und zu.
Also da gibt es immer noch ab und zu Restkarten. Wir wünschen euch viel Erfolg und gratulieren euch nochmal ganz herzlich zu diesem Erfolg und all den Preisen. Und vielen Dank.
Dankeschön, ja.
Danke.
Pina Bergmann und Annika Seidel, die Schauspielerinnen und Autorinnen, die Hundekot-Attacke am Theaterhaus Jena erarbeitet haben. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, heute live vom Eröffnungsabend des Berliner Theatertreffens im Haus der Berliner Festspiele im Foyer neben der Bar. Ein paar Leute sind da, aber die meisten sitzen im Zuschauerraum
genau.
Immer noch.
Ja, und wir schauen immer mal so rüber zu dem Bildschirm und irgendwie denke ich immer, das ist jetzt vielleicht die Schlussszene, vielleicht ist jetzt gleich vorbei. Aber
ich glaube, es ist die Schlussszene, aber die könnte relativ lange dauern.
Es dauert noch ein bisschen, inzwischen wird schon das Essen für die Premierenfeier aufgetragen. Das heißt, wir gucken noch, was sonst los ist beim Theatertreffen, nämlich ein Gast ist hier, der schon ein paar Jahre warten musste, die Schaubühne. Die ist diesmal gleich mit 2 Einladungen vertreten. Das letzte Mal war sie vor 6 Jahren, glaube ich, zu Gast mit Rückkehr nach Reims. Jetzt also die Rückkehr zum Festival, diesmal eben mit The Silence von Falk Richter und Bucketlist von Jael Rohn und Shlomo Shaban. Hauptdarsteller Damien Rapgetz hat allen Grund zu feiern. Es ist seine 5. Einladung für diesen australischen Performer. Gerd Brendel hat den Ausnahmedarsteller getroffen und ihm zunächst einmal eine Frage gestellt.
Wie zum Teufel?
How did you actually get in here, like through security?
Fragte Damien Rapgatz, einen imaginären Eindringling auf der Hinterbühne von Trommeln in der Nacht, seiner zweiten Inszenierung, mit der er vor 6 Jahren zum Theatertreffen eingeladen wurde. Ja, wie ist der eigentlich hier gelandet? Die Frage stellt sich Rapgatz hin und wieder selbst, seit er vor 16 Jahren beschloss, vom australischen Queensland nach Berlin zu ziehen.
Ich habe klassische Gesang studiert und Musicals. Okay. Ich mochte Brecht, ich mochte nicht wirklich die Theater in Australien. Dann habe ich mich entschieden, ein Jahr nach Berlin zu gehen. Und dann habe ich Brecht in Berlin ziemlich langweilig gefunden.
Aus einem Jahr wurden 2, 3, 4. Und, denn Rapgatz entdeckte in der freien Szene die wahren, spannenden Erben Brechts. Er begann mit eigenen Performances, spielte bei der Performancegruppe Gobsquad und bei Shishi Pop. Und als der Berliner Theatermacher Matthias Lienthal die Münchner Kammerspiele übernahm, engagierte der den australischen Performer.
Aber jetzt bin ich in der Schauspielensammlung. So wahrscheinlich, ich bin Schauspieler. Aber was bedeutet das auch? Ich weiß nicht.
In Mittelreich war Damien Rapgatz 2016 zum ersten Mal beim Theatertreffen zu sehen, als Hermaphrodit, Fräulein von Zwittau. Ein Exot in bierselig-bajovarischer Wirtshauswelt. Die Rolle des schrägen Außenseiters allerdings hat Damien Rapgatz längst hinter sich gelassen. Das deutsche Sprechtheater ist zu seiner künstlerischen Heimat geworden.
So, ich bin in dieser Sprache viel jünger oder viel dummer. Und natürlich, wenn man nicht diese Virtuosität mit der Sprache hat, ist das auch Teil dieser Inszenierung und Teil der Konzept. Und das macht auch eine Verfremdung vielleicht.
Aber nicht nur wegen der Sprache gehört Damien Rapgatz zu den Schauspielern, die immer unverkennbar sie selbst sind. Und, so paradox das klingt, dabei nie langweilig. Auch in der Produktion, in der er beim diesjährigen Theatertreffen auf der Bühne steht. Bucketlist. Von der israelischen Regisseurin und Wahlberlinerin Yael Ronen von der Berliner Schaubühne. Die Proben, erinnert sich Rapgatz, begannen 2 Tage nach dem Terrorangriff der Hamas. Am Tag der ersten Luftangriffe auf Gaza.
Es sollte eine Komödie über, ich denke, über reiche Leute mit Bucketlists. Und ja, es war klar, dass es war nicht mehr möglich, das zu machen. Alles ist geendet.
Herausgekommen ist ein bitterböses Science-Fiction-Musical.
Über Trauma und Sprachlosigkeit. Wenn man nicht weiß, wie man das erzählen kann oder was man erzählen kann.
Mit Damien Rapgatz als Patient, dem ein penetrant gut gelauntes Ärzteteam seine traumatischen Erinnerungen austauschen will. Nur besser geht es Rapgatz damit nicht. Im Gegenteil.
Yeah, where are you going?
How are you?
I'm horrible, I told you I'm ready.
Es gibt Schauspieler, Schauspielerinnen, die erkennt man auf der Bühne nicht wieder. So sehr gehen sie in ihren Rollen auf. Und es gibt Schauspieler, die erkennt man immer. Aber immer erkennt man sich auch selbst in ihrem Spiel. Damien Rapgatz ist einer von ihnen.
Ja, Damien Rapgatz, ein beeindruckender Performer, der auch ganz beeindruckend singen kann. Das erleben Sie hier auch beim Theatertreffen bei Bucketlist, dem Musical der Berliner Schaubühne. Und hier gibt's schon mal bei uns jetzt in Fazit einen kleinen Hörvorgeschmack von der Musik von Shlomo Shaban, gesungen von Damien Rapgatz.
When did it happen? When does it take place?
Why you were writing your song?
And what about it still being sung?
It is remembered by some.
That nothing happened and nothing is wrong. It's just a verse in a song.
You're made for quitting from the day you were born. My dear, you're breaking my heart. I'm standing right here.
And if it's just a drill, it's a brilliant one indeed. The vanilla skies are high, and as the silence starts to bleed, everything.
Damien Rapgetz und das Ensemble von Bucket List aus der Berliner Schaubühne. Dieses Theatertreffen hat eröffnet oder eröffnet noch. Also wir warten darauf, dass der Schlussapplaus zu sehen ist oder zu hören ist. Aber noch wird gesprochen. Also eröffnet mit Nathan der Weise, wird vielleicht in 10 Minuten in etwa zu Ende sein. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass Janis Elbira, einer der Jurymitglieder, einer von 7, schon mal freundlicherweise rausgekommen ist und auf die angeblich beste Szene des Abends verzichtet hat für uns. Schönen guten Abend, Janis.
Hallo, guten Abend.
Ihr habt 690 Stücke insgesamt gesehen und davon 10 ausgewählt, unter anderem zum Beispiel Herr der Ringe, eine Adaption von Tolkiens, also das heißt nicht Herr der Ringe, das heißt
Riesenhafte Mittelerde.
Riesenhafte Mittelerde, genau, eine Adaption von Tolkiens Herr der Ringe. Man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man auf die Auswahl schaut, dass es diesmal irgendwie publikumsfreundlicher ist, irgendwie entspannter und vielschichtiger. Also viele große Schauspieler sind da, aber ist es insgesamt, würden Sie sagen, publikumsfreundlicher?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein absolutes Publikumsfestival geworden und eine absolute Publikumsauswahl. Also genau, was Sie gesagt haben, es sind große Schauspielerfeste, große Ensemblefeste. Es sind auch extrem herausfordernde Abende trotzdem dabei. Heute ist so einer, also wir sind jetzt hier bei 23:30 am Abend.
Herausfordernd ist das richtige Wort.
Läuft immer noch, ja. Auch in einer sehr, natürlich sehr langsamen Ästhetik. Es gibt auch noch andere Abende. Der Macbeth aus Bochum ist auch sicherlich kein leichter Abend. Aber sie haben alle sowas Eigenes und sowas sehr kunstimmanent Starkes, dass man, glaube ich, sagen kann, doch, das ist schon was, was das Publikum auch in der Qualität einfach lockt. Ja.
Und wir haben es ja gerade gehört, ganz besonders beliebt auch beim Publikum ist diese Hundekot-Attacke aus Jena. Ein kleines Theater, das eigentlich wirklich mit den großen Metropolen nicht konkurriert. Was muss denn so ein kleines Theater auf die Bühne bringen, damit die Theaterjury, Theatertreffen-Jury auch sagt, das lohnt sich, neben diese Großproduktion mit den Schauspielstars einzuladen und hier aufzuführen?
Ja, ich glaube, es fällt schon auf, dass gerade in der sogenannten Provinz besonders viel Zeitgeistiges versucht wird, also dass man besonders viel zum Beispiel versucht, Bestseller zu adaptieren. Also ein Text wie Fremd von Michel Friedmann läuft gerade an den Bühnen in der sogenannten Provinz rauf und runter. Also da versucht man schon, also man sieht nirgendwo zum Beispiel so viele Romanadaptionen wie in den kleineren Theatern. Und ich glaube, da ist ein Punkt, da hatte Claudia Roth auch in ihrer Eröffnungsrede heute Abend, die Kulturstaatsministerin, die ich teilweise sonst ein bisschen gemeinplatzmäßig fand, schon einen sehr wichtigen Punkt, nämlich dass sie sagte, der eigentliche Kampf um die Zukunft unserer Theaterlandschaft, der findet in den kleineren Theatern statt. Und gerade auch im Kontext der sich absehbar verändernden politischen Gemengelage sind die halt besonders darauf angewiesen, Publikum zu ziehen. Das ist jetzt hier in Jena natürlich exemplarisch gut gelungen, einfach auch, weil es nicht nur ein sehr skandalträchtiges Ereignis aufgegriffen hat, sondern weil es auch ein wahnsinnig lustiger, raffinierter und unglaublich gut durchdachter Abend ist.
Jetzt haben wir unter der neuen Leiterin Nora Hertlein-Hall einen Fokus, wieder einen verstärkten Fokus auf die Zehnerauswahl. Vorher gab es ja das internationale Leitungskollektiv, da hat man versucht mit einem Rahmenprogramm die Zehnerauswahl, also man hat das nicht versucht, aber es ist so ein bisschen passiert, es ist so ein bisschen verwässert wurde, aber man hat den Zusammenhang nicht so ganz erkennen können. Ist es für Sie als Jury jetzt auch auf die Form von Erleichterung, dass wieder ganz klar das Votum für die Jury und ihre Entscheidung gemacht wurde?
Ja, ich glaube, das war im letzten Jahr eigentlich schon auch so, dass man sagte, die Zehnerauswahl ist noch immer im Grunde das Zentrum. Aber man hat eben letztes Jahr versucht, sehr, sehr viel, Sie haben es gesagt, sehr, sehr viel drumherum noch zu machen, sehr, sehr viel eigene Setzungen zu machen. Jetzt gehört es natürlich bei Nora Hertlein-Hall, der neuen Leiterin, dazu, dass sie erst sehr kurz im Amt ist. Also sie hat auch mehrfach betont, sie hatte gar nicht die Möglichkeit, so viel Eigenes jetzt zu machen. Aber sie hat sich tatsächlich sehr, sehr stark zu den 10 bemerkenswerten Inszenierungen als Markenkern dieses Festivals bekannt. Und das hat man, glaube ich, im letzten Jahr auch beim Publikum gemerkt. Das Publikum liebt dieses Festival, auch nach über 60 Jahren immer noch. Und es sagt halt, es sind eben genau diese 10 Inszenierungen auch in diesem sehr erratischen Zustandekommen dieser Auswahl, über die man immer so wunderbar streiten kann, warum ist das jetzt dabei und das nicht, die das Ding, den Kern dieses Festivals einfach ausmachen.
Aber in diesem Jahr gab es gar nicht so viel Beschwerden, oder?
Nee, den Eindruck hatte ich auch. Also ich glaube, es gibt immer Sachen, die fehlen. Also darüber finden wir auch, jeder von uns, das gehört immer dazu, hat Lieblinge, die er oder sie gerne dabei gehabt hätte und die es am Ende nicht geschafft haben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das bildet eine relativ große Breite dessen ab, was man an wirklich herausragenden Arbeiten letztes Jahr im Theater hat sehen können.
Ja, aber ihr seht ja auch nicht nur die herausragenden Arbeiten, das gehört dazu. Ihr seht viel, ihr seid wahnsinnig viel unterwegs in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das ganze Jahr hinweg. Das ist dann schon was ich mich immer frage, bei aller Begeisterung für einzelne Produktionen, wie schafft man es denn da nicht in den Überdruss, in den Theaterüberdruss zu verfallen, wenn man immer so auf so anstrengenden Reisen unterwegs ist? Was hält diese Begeisterung am Laufen? Sind das diese herausragenden einzelnen Inszenierungen?
Also es ist tatsächlich schon so, dass die besonderen Abende einen auch tragen. Also die tragen dann auch einen auch mal über so Durststrecken von 3-4 Wochen, in denen man vielleicht nichts so Besonderes sieht. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass es eigentlich jeden Abend irgendwie neu ist und man immer wieder diese Kraftanstrengung unternimmt, sich auch noch adäquat vorzubereiten auf so einen Abend, gelesen zu haben, um was es da geht, sich eingearbeitet zu haben. Das entspricht natürlich nicht immer der Realität. Das muss man ganz ehrlich so sehen. Das Schöne ist natürlich, dass man in diesen Städten, in die man kommt, so Interessantes an Theatern sieht, also auch wie Theater da gelebt wird in diesen Städten. Also gerade auch in kleineren Städten, dass man tagsüber vielleicht da kaum einen Menschen in der Fußgängerzone sieht und abends bei der Theaterpremiere trifft man sie dann alle. Das sind die Erlebnisse, die einen dann wirklich da sehr bei Laune halten, finde ich.
Das ist ja das, was hier vielleicht manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt, wenn wir über das Theatertreffen und die 10 bemerkenswerten Inszenierungen des Jahres sprechen. Mhm. Man muss ja eigentlich auch mal eine Lanze brechen für den Durchschnitt oder für die ganz normale Theateraufführung, wo vielleicht nicht irgendwie die Theaterkunst neu erfunden wird, aber wo eben das verhandelt wird, was die Leute vor Ort interessiert oder wo einfach eine tolle Romanadaption so auf die Bühne gebracht wird, dass das auch in einem kleineren Ort das Publikum begeistert. Ja, und das seht ihr ja auch.
Ja, absolut. Und das ist das, wofür ich bei dieser ganzen Tätigkeit immer weiterhin einfach dankbar bin, zu sehen, wie breit und wie vielfältig und wie riesig groß einfach diese Theaterlandschaft im deutschsprachigen Raum ist und wie viel Möglichkeit darin besteht. Das ist tatsächlich ein enormes Privileg, was man hier hat. Das ist einfach nach wie vor so.
Und jetzt mal Hand aufs Herz. Diese Diskussion in der Abschlussjury-Sitzung, überhaupt die Diskussion, bis ihr soweit seid, euch auf diese 10 zu einigen, machen die einen besonders kompromissfähig? Also wir haben gehört, die letzte Sitzung hat 8 Stunden gedauert. Gibt es da Jurorinnen, die sich da besonders hartnäckig durchsetzen, weil sie nicht locker lassen oder und andere, die dann sagen, ja gut, dann macht halt oder wie demokratisch läuft das ab?
Naja, es gibt solche und solche. Also man setzt natürlich an einem bestimmten Punkt so ein bisschen auf den Ermüdungseffekt. Das ist jetzt so wie heute Abend hier ungefähr auch, dass man darauf setzt, also irgendwann ist der Gegenüber dann so weich gekocht, dass er sagt, jetzt ist mir egal, jetzt bring das halt durch und fertig, jetzt kümmert es mich auch nicht mehr. Aber im Ernst, es gibt auch tatsächlich KollegInnen, die wahnsinnig kompromissbereit sind. Und das ist eigentlich das Schönste an dieser Tätigkeit. Alle sind, glaube ich, sehr empfänglich für gute Argumente. Also ich habe es mehrfach jetzt, ich bin jetzt zum zweiten Jahr dabei, in diesen Jury-Sitzungen erlebt, dass lange diskutiert wird und dass im Laufe dieser Diskussion die Voten wirklich kippen. Also dass Leute, die erheblich gegen einen Abend waren, im Zuge von so einer langen Diskussion wirklich umschwenken und wirklich sagen, okay, du hast mir da jetzt was gezeigt oder ihr habt mir jetzt was gezeigt an diesem Abend, was ich so gar nicht so gesehen habe, aber ihr habt recht, das finde ich überzeugend.
Ja,
wir hören jetzt im Hintergrund.
Einen Schlussapplaus.
Kaum zu glauben, aber wahr. Auch dieser Theaterabend geht zu Ende.
Aber ich schlage vor, Janis Elbira, wir bleiben vielleicht noch kurz zusammen, aber ich würde sagen, wir hören, bis alle rauskommen aus der Veranstaltung, hören wir vielleicht noch mal einen Beitrag von Gerd Brendel und stellen Mittelerde vor, über das wir ja gerade schon so schön gesprochen haben. Wir hören mal rein. Es ist nämlich ein Festival nicht nur der großen Stars, Joachim Meyerhoff, Lina Beckmann, Jens Harzer, Wiebke Puls, Valerie Cheplanova, die heute Abend ja hier Großartiges geleistet hat. Also eine ganz große Bandbreite von Theaterformen, unter anderem eben diese Tolkien-Adaption, die war übrigens auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion vom Schauspielhaus Zürich, von Theater Hora und dem Helmi-Puppentheater aus Berlin. Und weil 3 Ensemble mitwirken, gibt es auch 3 Regisseure. Gerd Brendel sprach mit 2 der Drittelregisseure im Zoom-Interview und lüftet für uns schon mal den Vorhang.
Wo leben die Gemeinschaft?
Rufen die Hobbits irgendwann bei Riesenhaft in Mittelerde. Eine, so die Ankündigung, begehbare Installation, die gute 2 Stunden lang Tolkiens Mammutwerk Der Herr der Ringe erzählt. Mal hintereinander, mal nebeneinander und gespielt von 3 Ensembles.
Das Publikum ist ja eingeladen, immer wieder auch die Position zu ändern,
erklärt Regisseur oder besser Drittelregisseur Nikolaus Stehmann vom Züricher Schauspielhaus.
Man muss immer wieder auch mal aufstehen und weggehen, weil da vielleicht irgendwie ein Boot langfährt oder eine Pferdeherde langtrabt.
Ein Regieeinfall des zweiten Drittelregisseurs Florian Leuke vom Puppentheater Helmi. Das ergänzt das Zürcher Ensemble mit allerlei Objekten, Riesenfiguren, Fabelwesen und der Hauptrolle Gollum, dem Hüter des titelgebenden Rings. Was können Puppen, was Menschen nicht können, Herr Leuke?
Das läuft wirklich mit den Puppen als Trick, sich sein eigenes Bewusstsein, seinen Sensor da auszuschalten, dass man sich eben selber von außen anguckt und sich dann irgendwie schämt. Also das wird durch die Puppen irgendwie aufgehoben.
Ich laufe, 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 mein Lied.
Erst freispielen müssen sich die Helmis und ihre Puppen nie. Das gilt ganz anders auch für das dritte Ensemble von Riesenhaft, dem Hora-Theater aus Zürich. Dessen kognitiv eingeschränkte Schauspieler und Schauspielerinnen kennen die Puppenspieler vom Helmi schon von früheren Produktionen. Für Nikolaus Stehmann war es die erste Zusammenarbeit.
Die wissen ziemlich gut, was sie machen und können teilweise Dinge, die ein Schauspieler jetzt, der im Schauspielhaus arbeitet und sehr begabt ist und sehr gut ist, nicht so einfach kann. Zum Beispiel so einen sehr langsamen Gang machen, der gefüllt und geführt ist, einmal quer durch so eine Halle durch und da trotzdem irgendwie eine Präsenz zu behalten oder intuitiv so im Moment zu sein.
Und weil die Horas eben anders spielen als konventionell ausgebildete Schauspieler und Schauspielerinnen, sind diese Momente nicht planbar.
Und weil die Helmis ja auch ein bisschen spinnen, können wir nicht richtig bestimmen, wie die Szene an dem Abend ist,
sagt Florian Leuke.
Ja, das Tolle ist halt, dass dadurch immer so ein bisschen dieses Gefühl, es wird jetzt wieder erfunden und es muss wieder gefunden werden, entsteht. Ja. Und das fühlt sich nicht wie eine Wiederholung an.
Ein unberechenbares Ereignis für alle, die, die aufführen und die, die zuschauen. Sollte das Theater nicht immer sein?
Ja, Riesenhaft in Mittelerde. Wir haben es gehört. Eine sehr interessante Produktion. Hier gibt's jetzt gerade wirklich wahnsinnig großen Applaus. Wir hören
die ganze Zeit über.
Ja, das wird, glaube ich, auch wirklich sehr zu Recht gefeiert. Das muss man sagen. Es ist eine enorme Leistung, die die Darstellerinnen und Darsteller da auf der Bühne geben. Immer in Bewegung, immer auf der sich drehenden Bühne und mit einer großen, großen Anspannung und Ausdruckskraft. Allen voran natürlich bei Valerie Czeplanow war als Nathan.
Also es heißt ja auch, dass die ins Fitnessstudio gehen durften. Gratis, damit die vorbereitet werden können auf diese,
oder mussten, war wahrscheinlich,
um vorbereitet sein auf diesen Kraftakt, den sie hier geleistet haben. Bei uns ist immer noch Jurymitglied Janis Elbira. Wir sind sehr froh, weil wir warten auf die anderen Gäste. Janis, über die Frauenquote haben wir noch nicht gesprochen. Yvonne Büthenhölzer, die frühere Leiterin des Theatertreffens, hat sie eingeführt, die 50% Frauenquote für Regie. Wir wissen, dass sie in diesem Jahr eingehalten wurde. War das schwer?
Nee, das war nicht schwer. Das stand auch gar nicht groß zur Debatte, weil wir hatten es vorhin schon, Nora Hertlein-Halle ist noch nicht so lange dabei und sie hat ganz klar gesagt, das ist eine Entscheidung, die trifft sie nur zusammen und nach längerer Diskussion mit der Jury und dementsprechend ist das keine, die man jetzt so ad hoc übers Knie bricht, ob man die fortsetzt oder nicht. Wenn Sie jetzt darauf anspielen, ich war immer ein Vertreter eigentlich der Frauenquote, ich fand das eine gute Idee. Das ist natürlich eine Symbolpolitik, ne? Eine sehr wichtige Symbolpolitik, die eben von diesem Leuchtturm-Theatertreffen aus so in die Landschaft strahlen soll. Tatsache ist aber natürlich, dass die eigentliche Arbeit an der größeren Gleichstellung in der Fläche stattfinden muss. Das kann nicht vom Theatertreffen geleistet werden, das muss an einem anderen Ort stattfinden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest die Sensibilität dafür, dass man jetzt solche Sachen, wie es das vor Jahren gab, eine Zehnerauswahl mit 9 Männern und einer Frau, dass es das, glaube ich, auch von sich aus in Zukunft eher nicht mehr geben wird. Ich glaube, so weit haben das alle jetzt inzwischen geschnallt. Ich fände es jetzt keinen so schlimmen Vorgang, wenn jetzt mal wieder eine Auswahl da wäre mit 6 Männern, 4 Frauen oder andersrum. Das sind Sachen, da glaube ich, ist nicht so viel mit verloren am Ende.
Vielleicht kann man ja auch eher Druck auf die Theater machen, indem man sagt, wenn die eine gewisse Quote nicht einführen, dann können sie eigentlich gar nicht eingeladen werden. Aber noch gibt es die Frauenquote und jetzt ist die Premiere beendet und es kommen jetzt tatsächlich Gäste zu uns und wir freuen uns sehr, dass es soweit ist und dass wir die neue Leiterin des Berliner Theatertreffens jetzt bei uns haben, Nora Hertlein-Hall. Herzlich willkommen. Jetzt sind Sie auch wahrscheinlich total erleichtert und begeistert, dass das jetzt gerade so gefeiert wurde, oder?
Ja, absolut. Der Applaus war überwältigend. Bravo, Standing Ovations. Viele Minuten freudigster Zustimmung. Was wünscht man sich mehr?
Ein großartiger Auftakt, ein sehr langer Auftakt auch. Ich fand bemerkenswert, dass Sie in der Begrüßungsrede, in Ihrer ersten, Sie haben sich vorgestellt, als ich bin die Neue, dass Sie erwähnt haben, dass eine Schülergruppe, eine Schulklasse aus Dresden-Radebeul heute im Publikum sitzt und die Lehrerin für die Karten wie eine Löwin gekämpft hat. Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, gerade bei so einem Event wie der Eröffnung des Theatertreffens werden so viele Offizielle, so viele Exzellenzen eingeladen und begrüßt. Und dass da aber jemand, eine Lehrerin, eine sehr engagierte Lehrerin, sich wirklich bemüht hat, ihren Schülern dieses Event zu ermöglichen, das finde ich beeindruckend und das finde ich erwähnenswert.
Absolut. Wir haben schon darüber gesprochen, gerade mit dem Kollegen von der Theatertreffen-Jury. Der Fokus liegt jetzt wieder deutlich auf der Zehner-Auswahl. Das haben Sie auch im Vorfeld schon gesagt. Das ist für Sie auch das Zentrum des Festivals und das, worauf Sie sich auch jetzt erstmal komplett konzentriert haben, oder?
Das finde ich auch absolut richtig so. Ich denke, dass die Zehn der Kern, das Zentrum sind und darum herum muss natürlich anderes stattfinden, soll und Theater wird ja auch nicht im luftleeren Raum produziert. Das hat natürlich gesellschaftliche Bezüge von vorn bis hinten, aber der Hauptfokus müssen die Aufführungen sein.
Es gibt derzeit viel Unruhe in der Kulturszene. Wir haben auch in den Eröffnungsreden gehört, dass unsere Demokratie bedroht ist, dass es viele Spaltungen gibt, viele Diskussionen. Das Theater wurde nochmal beschworen als Ort, an dem ein Austausch stattfindet, vorurteilsfrei. Das hat Claudia Roth besonders betont. Es gibt gerade Boykottaufrufe von Pro Quote Bühne gegen das Thalia Theater, weil dort immer noch zu ungleich Männer, Frauen, Geschlechterbeteiligung vorhanden ist. Wie haben Sie diesen Aufruf wahrgenommen?
Ach na ja, man kann ja relativ klar sich die Statistik anschauen und daraus was herausrechnen. Da muss man gar nicht groß irgendeines politischen Lagers sein. Das sieht man ja, wer dort beschäftigt wird. Insofern denke ich mir, Herr Lux wird sich das gut überlegt haben, welche Stimmen er da zeigen möchte. Und Jette Steckel ist eine tolle Regisseurin, die dort von Anfang an immer wieder präsentiert wurde. Insofern schön, dass sie dabei ist.
Ja, und sehen Sie denn jetzt hier auch das Theatertreffen dann sozusagen wirklich auch als ein Forum dafür, Diskurse, diese gesellschaftlichen Diskurse und auch die feministischen Diskurse zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen zu können, zumindest durch das Rahmenprogramm?
Oh, absolut, absolut. Also ich glaube, dass alle diese Stücke, die sich also in diesem Jahr und auch in den zukünftigen Jahren hier zeigen werden, die sind ja ein Temperaturmesser, welche Themen in der Luft liegen. Und darum herum gibt es weite, weite Diskursfelder, die mit der Theaterproduktion zu tun haben, aber auch mit der Gesellschaft ganz allgemein. Und das muss man auf jeden Fall hier abbilden.
Diskussionen sind derzeit ganz, ganz wichtig. Wir haben gerade Burning Issues erwähnt, die Konferenz, wo es um Gleichberechtigung geht. Welche Formate sind denn noch denkbar? Sie haben ja bei der Pressekonferenz erwähnt, dass Sie relativ wenig Zeit hatten. Sie haben im Januar erst angefangen. Kann man erstmal übernehmen und loslegen? Aber ist denn noch geplant, im Rahmenprogramm das weiter auszubauen? Weil ich erinnere mich, früher gab es einen Stückemarkt. Jetzt gibt es immer noch das internationale Forum. Gibt es da schon Pläne oder müssen wir noch warten, bis dieses Theatertreffen erstmal über die Bühne gegangen ist?
Also ja, dafür wäre ich dankbar. Aber gleichzeitig habe ich natürlich Pläne und denke darüber nach. Ich finde, die AutorInnenförderung ist natürlich etwas, das einen Platz im Theatertreffen haben sollte. Und genauso die anderen Säulen, die es beim Theatertreffen gibt. Wir haben aber dann nach diesem Theatertreffen Gott sei Dank ein Jahr Zeit, uns hier gute Konzepte und Programmschienen zu überlegen, die wir Ihnen dann gerne vorstellen werden.
Also Sie haben auch gesagt vorhin, Sie wurden so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Es ging ja sehr schnell für Sie los. Anfang des Jahres haben Sie hier in Berlin erst angefangen. Das Team vor Ort hat Sie aber wohl sehr gut empfangen. War das jetzt wirklich wahrscheinlich sehr stressig, dieses Festival mal eben so zu übernehmen, während Sie noch bei den Lessing-Tagen beschäftigt waren in Hamburg, oder?
Ja, also Anfang Januar hatte ich ja dann nur mehr den Vollzeitjob Theatertreffen, was sich fast für eine Erleichterung angefühlt hatte, als die Lessing-Tage sozusagen fertig gemacht waren. Natürlich ist die zeitliche, wie soll man sagen, dieser enge Zeitrahmen, der dem Theatertreffen gesteckt ist, ist natürlich eigentlich ein Irrsinn. Und innerhalb von 3 Monaten von Verkündung bis zum Festival kommen, erfordert von dem Team wirklich alles in dieser Zeit. Es ist aber auch so, dass hier absolute Profis am Werk sind und das kriegt man schon hin.
Das kriegt man schon hin und das hat ja heute auch schon mal sehr gut angefangen.
Wir haben gerade mit Janis Elbira aus der Jury über die Frauenquote gesprochen und da sagte er, dass die wahrscheinlich ja sowieso erstmal in den Häusern selber eingehalten werden muss, damit man entsprechend Produktion einladen kann. Gibt es denn Überlegungen, die vielleicht aufzuweichen, vielleicht sogar abzuschaffen, weil man sagt, das läuft doch eigentlich schon alles ganz gut?
Also naja, wenn man sich die Spielpläne der Häuser anschaut, läuft es ja noch nicht so richtig von selbst. Insofern sehe ich das als Werkzeug, um Parität auf dieser sichtbaren Plattform, hier Theatertreffen herzustellen, nach wie vor als notwendig an. Es wirkt aber ja zurück in die Häuser. Das heißt, man hat schon eindeutig gemerkt, dass mehr weibliche Regiehandschriften auf den großen Bühnen zu sehen sind. Und dieser Prozess ist auch noch lange nicht abgeschlossen, glaube ich.
Dann noch eine letzte ganz gemeine Frage. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ach, das werde ich jetzt ständig gefragt und ich sage abwechselnd irgendeine ihrer Inszenierungen. Es stimmt aber nicht. Natürlich habe ich persönliche Favoriten. Ich bin ein besonderer Fan vom Underdog-Theaterhaus Jena. Underdog ist deren Formulierung, nicht meine. Die Hundekot-Attacke ist ein ganz, ganz toller Abend. Und das aber zu kontrastieren mit so einem Knaller wie Laios mit Lina Beckmann, das einfach dieses Panorama macht, besonders Freude.
Ja, und wir freuen uns auch darauf. Erstmal ganz vielen Dank an Nora Hertlein-Hall.
Sehr gerne.
Und einen schönen Abend noch. Jetzt gibt es hier gleich noch Preise, ne? Oder Ansprachen.
Genau, ich bin noch nicht fertig.
Dann einen schönen Abend noch. Und wir wechseln fliegend zu Ursina Ladi. Freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Ursina Ladi ist in diesem Jahr die alleinige Jurorin für den Alfred Kerr Darstellerpreis. Der ist mit 5.000 Euro dotiert. Das heißt, Ursina Ladi entscheidet alleine darüber, wer von den auf der Bühne zu sehenden jungen Menschen diesen Preis verdient hat. Und natürlich, im letzten Jahr war das Edgar Selge. Mit dem haben wir damals auch gesprochen. Und der hat uns im Vorfeld schon verraten, dass er sich alles schon mal auf Video angeguckt hat. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich schon mal sozusagen vorbereitet und alles schon mal einmal im Stream geguckt?
Aufzeichnungen von Vorstellungen, das interessiert mich nicht so. Das gucke ich eigentlich nicht. Aber ich bin schon ein bisschen rumgereist und habe schon die eine oder andere Vorstellung gesehen.
Das heißt, Sie haben schon so einen Eindruck, was es zu sehen gibt. Worauf achten Sie denn besonders? Was ist für Sie wichtig, wenn Sie junge Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne sehen? Worauf achten Sie vielleicht als erstes?
Ja, ich achte darauf, ist es jemand, der sich aussetzt? Geht diese Person ins Offene? Riskiert diese Person etwas? Macht die etwas mit mir? Überrascht es mich? Irritiert es mich im besten Falle? Öffnet es mir Räume, die ich vorher vielleicht nicht kannte? Tut diese Person etwas, was man nur im Spiel erreichen kann und nicht im Diskurs zum Beispiel? Das sind so vielleicht so ein paar Sachen, auf die ich achte. Und versuche, da sehr offen zu sitzen und berührbar zu sein.
Wenn Sie sagen, nicht im Diskurs, das ist ja etwas, was wir immer mehr erleben, dass auch junge Schauspielerinnen und Schauspieler auch in ihrer Ausbildung, glaube ich, schon darauf achten, dass sie über sich sprechen können, über die großen Themen auf der Bühne. Dass es jetzt erstmal vielleicht auch nicht nur um eine Gestaltung einer Rolle geht, sondern um auch die Darstellung der eigenen Person oder der Themen, die einem gerade besonders wichtig sind. Ist das etwas, was Sie auch gesehen haben oder was Sie immer wieder sehen?
Es gibt es auch hier, ja, natürlich. Das ist ja kein Kriterium erstmal. Erstmal ist es gute Kunst, ist es schlechte Kunst, ist es fasst mich an, fasst mich nicht an. Das ist das, was mich interessiert. Und bringt es natürlich etwas übers Spiel, was eben nur dort zu erreichen ist. Das möchte ich schon sehen.
Nora Hertlein-Hall hat ja gerade ganz schön gesagt, dass sie sich auf die Hundekot-Attacke freut vom Theaterhaus Jena. Das ist ja so ein kollektiver Abend. Und dann nannte sie so einen ziemlichen Gegenpol, nämlich Laios mit Lina Beckmann, ein Soloabend, wo Lina Beckmann den ganzen Abend alleine auf der Bühne steht und alle Rollen übernimmt. Ist es heute schwieriger als früher, einzelne Darsteller aus einem Ensemble herauszuheben?
Sie meinen jetzt für mich als Zuschauerin?
Ja. Und als Jurorin natürlich.
Ja,
als Jurorin.
Ich glaube, das ist so schwer oder so leicht wie schon immer. Ich glaube nicht, dass das schwieriger ist. Es gab schon immer Inszenierungen, die daran arbeiten, die Individualität der SpielerInnen auszuradieren, zu minimieren, einzudämmen. Das gab es schon immer. Wirklich außerordentliche Personen setzen sich dann vielleicht trotzdem, setzen sich durch, setzen einen Akzent auch innerhalb einer extremen Form oder so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt schwieriger ist als früher. Es gibt halt natürlich, das ist eine Seltenheit, dass eine herausragende Persönlichkeit zu sehen ist. Das ist aber schon immer eine Seltenheit gewesen, glaube ich.
Und man sieht ja auch, dass selbst an einem Abend wie bei Ulrich Rasche, wo eben alle im Grunde genommen dasselbe machen müssen, einzelne charismatische Persönlichkeiten total nach vorne treten können und auch absolut unverwechselbar sind, auch in so einem relativ strengen und festen Regiekonzept. Also auch da geht es ja gar nicht nur unbedingt vielleicht um die allergrößte Freiheit, oder?
Ich habe sehr akustisch nicht verstanden.
Um die allergrößte Freiheit.
Nein, um Freiheit geht es hier wirklich, kann man sagen, nicht. Ja, natürlich hat man als Spielerin immer noch die Möglichkeit, gewisse Akzente zu setzen, aber es ist nicht einfach, ja. Also das gibt es in anderen Formen, ist es vielleicht dann einfacher.
Ossina Nadi, Sie sind schon einige Jahre im Theater- und Filmgeschäft. Würden Sie sagen, wir haben jetzt hier heute schon über die Frauenquote gesprochen, es gibt ja hier diese 50% Regie-Frauenquote, würden Sie sagen oder haben Sie den Eindruck, dass sich für Frauen im Theater etwas verbessert hat, wenn es um Rollensichtbarkeit, berufliche Flexibilität geht?
Ja, da hat sich was verändert. Sagen wir mal, die ersten Schritte sind getan. Es hat noch keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich auf die Zeit und möge sie bald kommen, wo das nicht mehr permanent thematisiert werden muss, ja? Wo wir uns wieder von diesen Diskursen etwas entfernen können und über die Kunst sprechen können, über die Inhalte sprechen können, in aller Konzentration, auch in aller Härte und diese Anwesenheit von Frauen oder von jeglicher Art von Diversität so selbstverständlich ist, dass man sie nicht mehr benennen muss.
Das mit der Konzentration wird jetzt hier schon ein bisschen schwieriger, weil es jetzt sehr laut geworden ist. Ossina Nadi, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Wort. Worauf freuen Sie sich jetzt beim Theater? Gibt es eine Produktion, wo Sie sagen, die erwarte ich mit großer Spannung?
Das würde ich zu viel vorwegnehmen. Das würde ich jetzt nicht machen wollen.
Das stimmt. Das klingt ja schon wie eine Wertung. Genau. Dann ganz herzlichen Dank und jetzt noch einen wunderschönen Abend.
Ich danke Ihnen. Auch einen wunderschönen Abend.
Danke sehr. Ja, Sie hören Fazit. Die Kultur vom Tage heute aus dem Haus der Berliner Festspiele, dem Eröffnungsabend, der jetzt so richtig in Fahrt kommt, genau. Wo die Inszenierung seit 20 Minuten zu Ende ist. Wir sind leider schon am Ende der Sendung, weil Valerie Ceplanova, das haben wir schon fast befürchtet,
ja, hat's nicht sich geschafft, so schnell
wahrscheinlich noch,
zu uns
noch umzieht
zu
und so weiter. Ja. Man muss dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen feiern mit den Kollegen hinter der Bühne. Von daher werden wir sie jetzt leider nicht mehr in der Sendung haben, aber ich kann schon mal verraten, dass am Samstag im Theatermagazin Rang 1 ab 14.05 Uhr Ulrich Rasche zu Gast sein wird, aber auch Nicola Bramkamp, die uns dann verrät, wie man eigentlich Kinderbetreuungsgelder, öffentliche Fördergelder beantragen kann, indem man nämlich eine Konferenz macht. So.
Genau. Und wer es nicht zum Theatertreffen schafft, vielleicht ganz kurz noch erwähnt, auf Dreisat gibt es 3 der Stücke zu sehen. Ab heute abrufbar in der Mediathek. Damit müssen wir uns schon verabschieden. Wir sagen Tschüss, André Mumont.
Und Susanne Burkert, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.